NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Burmann. Wir reden über die Rentenreform und fragen, wie bleibt denn die Rente eigentlich bezahlbar? Vergangene Woche, das haben Sie wahrscheinlich in den Nachrichten verfolgt, legte Arbeitsministerin Andrea Nahles ihr Rentenkonzept vor. Und es geht da um zwei wesentliche Eckpunkte. Erstens das Rentenniveau, sprich wie hoch soll, muss, kann denn die Rente in Zukunft überhaupt sein? Und der zweite Eckpunkt ist der Beitragssatz, sprich wie viel sollen Arbeitnehmer in die Rentenkasse einzahlen? Oder wie viel müssen denn die Jungen einzahlen, damit die Alten, wie es so heißt, nicht verarmen? Und dann ist da noch das Vorhaben, die Ost- und Westrenten anzugleichen. Darüber wollen wir heute Abend reden. Und ich frage Sie, was meinen Sie, was halten Sie von der gesetzlichen Rentenversicherung? Kann man diese noch bezahlen? Ist das noch bezahlbar für die Zukunft? 0800 441 777.
Ich denke, es wird einfach nicht anders funktionieren, als dass die Steuermittel aufgrund der Veränderung der Bevölkerung auch hinzunehmen. Ich denke, da muss eine gute Lösung gefunden werden, eine kreative Lösung. Der Finanzmarkt gibt nichts her. Also ich denke, das ist die einzige machbare, wenn auch nicht schöne Lösung.
Es sind ja zum Beispiel die ganzen Leute aus der DDR, haben nie eingezahlt, sind in die Rente gekommen. Und das hätte man auch zum Beispiel durch Steuerzahlungen machen müssen. Also da ist noch vieles, finde ich, zu machen. Und die Fantasie sollen die Politiker aufbringen.
Und die heutzutage noch für 8,50 arbeiten, die gehen ja alle in Armut, so oder so. Also was bis 13 Euro ist, ist wie so Armut, ne? Wenn Sie jetzt monatlich, sagen wir mal, 100 Euro zahlen würden an Versicherungen als Beispiel, dann haben Sie ja noch weniger Einkommen, ne? Die Wohnungen werden teurer, alles wird teurer und Zukunft sehe ich da nicht mehr, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich denke, das muss innerhalb des Modells passieren und nicht quer subventioniert werden über Steuern oder andere Subventionen.
Meiner Meinung nach sollte es komplett getrennt sein. Weil das wird so eine Mischfinanzierung. Und wenn der Steuerhaushalt irgendwann nicht entsprechende Steuerüberschüsse hat, dann wird es sich auf die Rente auswirken.
Die Belastungen sind ja eh schon so hoch. Und ich weiß nicht, dann ist es ja wieder so, dass die Leute sagen, okay, wenn ich so viel Steuern zahlen muss, dann möchte ich keine Kinder oder nur eins oder wie auch immer, weil die Ansprüche ja auch steigen, ne? Also der Lebensstandard ist ja auch relativ hoch geworden, darf man nicht vergessen, ne? Da muss man sich wahrscheinlich einfach im Alter beschränken. Von einem Haus in eine Wohnung ziehen oder wie auch immer.
Ist die Rentenreform, das ist das Thema heute Abend, wie bleibt die Rente bezahlbar? Darüber wollen wir reden und ich bin sicher, Sie machen sich auch Gedanken darüber, egal wie alt Sie sind. Wie wird das mit der Rente und wenn Sie schon Rente beziehen, ja, wie können Sie damit leben? 0800 441 777 ist unsere Telefonnummer, 0800 441 777. Die Stimmen, die Sie eben gehört haben, hat Sarah Klöße auf der Straße eingesammelt. Karin Hensinger ist Vizepräsidentin des Sozialverbandes VdK. Guten Abend, Frau Hensinger.
Guten Abend, Herr Burmann.
Frau Hensinger, ist für Sie, fangen wir mal ganz groß und grob an, ist für Sie die Rentenversicherung, so wie sie sich darstellt, eigentlich zukunftsfähig?
Nicht ganz. Also wir vom Sozialverband VdK wollen natürlich, dass die Beitragsbemessung für Erwerbstätige aufgehoben werden muss, dass alle hineinzahlen in die Rente, dann wird die Rente auch bezahlbar.
Alle hinein ist ein Stichwort für heute Abend. Sie meinen auch die Selbstständigen, auch alle Beamte?
Ärzte, alle Erwerbstätigen.
Gut, das können wir mal problematisieren, ob das sinnvoll ist. Ebenfalls in der Runde ist Professor Dr. Reinhold Schnabel. Er ist Rentenexperte an der Uni Duisburg in Essen. Guten Abend, Herr Schnabel.
Ja, guten Abend.
Herr Schnabel, auch an Sie die Frage, ist dieses Rentensystem, wie wir es zurzeit haben, noch zukunftsfähig?
Die Rente ist immer noch zukunftsfähig. Da bin ich ganz bei unserer Arbeitsministerin, Frau Nahles, die das ja auch betont hat, gegen viele Anfeindungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten gehört haben. Die Rente ist zukunftssicher. Sie wird die Leistungen nicht mehr in dem Umfang erbringen können, also Rentensteigerung, wie das in den 80er oder 90er Jahren mal der Fall war. Aber sie ist und sie soll für alle Beitrags- und Steuerzahler weiterfinanzierbar bleiben. Und dafür muss man einen Kompromiss finden zwischen Beitragshöhe auf der einen Seite und Leistungsniveau auf der anderen Seite. Und eine dritte Stellschraube ist natürlich dann auch noch das Renteneintrittsalter. Damit lässt sich, das kann man auch gut rechnen, das kann man gut nachrechnen und da zeigen auch die Berechnungen des Ministeriums nichts anderes. Das ist natürlich auch dauerhaft leistbar zu einigermaßen erträglichen Beitrags- und Steuersätzen.
Mhm. Die reden schon von Steuersätzen. Da müssen wir auch drüber reden, ob die Rente steuerfinanziert werden soll oder ob man das ohne Steuern überhaupt machen kann. Dagmar Pepping ist unsere Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Guten Abend, Frau Pepping.
Guten Abend.
Frau Pepping, wir haben in den letzten Tagen gehört, ja, die Rente, das wird das Wahlkampfthema. Ist davon schon was zu hören und zu spüren in Berlin?
Ich glaube, die Politik hier in Berlin kommt gar nicht um dieses Thema herum, denn welches Thema außer der Rente zum Beispiel betrifft denn wirklich fast jeden? Diejenigen, die jetzt Rente bekommen, immerhin 20 Millionen Menschen, Tendenz steigend. Diejenigen in meinem Alter, die einzahlen, sich fragen, was später dann für mich rauskommt und sich auch fragen, was mit Kindern irgendwann mal wird, die zu Beitragszahlern und Empfängern werden sollen. Also darum kommt man gar nicht herum. Die Frage für mich ist vielmehr, wie man das Thema im Wahlkampf bestreitet, ob man dann wirklich so eine Art Überbietungswettbewerb macht von links der Linkspartei bis rüber zu den anderen Parteien oder aber ob man das seriös macht und den Leuten auch einfach mal die Wahrheit sagt, denn an einem kommen wir ja schlichtweg nicht herum in Deutschland, demografische Entwicklung, auf immer mehr Rentner kommen immer weniger Beitragszahler und diese Mathematik kann auch die Politik nicht ändern. Es wird Wahlkampfthema, die Frage ist nur, wie seriös man es im Wahlkampf eben betreibt.
Unionsfraktionschef Volker Kaut hat gesagt, ich sehe kein großes Kampfpotenzial bei der Rente. Wie meint er das?
Das ist ja auch wieder so eine Frage der Begriffe Kampf. Eine Diskussion, eine seriöse Diskussion ist für mich kein Kampf. Also Kampf ist, wenn man wirklich ganz rabiat gegeneinander vorgeht, einander auch sozusagen Betrug oder unbezahlbare Versprechen vorwirft. Aber ich glaube, alternative Modelle vorzuschlagen, gut berechnet durch die verschiedenen Parteien, ist das, was jede Partei im Wahlkampf, der jetzt, denke ich, Anfang nächsten Jahres zunehmend beginnen wird, jede Partei liefern muss. Das ist ihre Aufgabe, es ist ihre Verpflichtung.
Frau Hinsinger vom Sozialverband VdK, ebenfalls hat Volker Kauder gesagt, die Union sieht eigentlich, was die Rente angeht, aufgrund der wirtschaftlich positiven Lage kein Handlungsbedarf. Ist das zu kurzfristig gedacht?
Das würde ich schon als zu kurzfristig gedacht sehen, wenn ich denke, dass immerhin fast ein Fünftel der Rente wechselt aus Sozialversicherungsjob in den Ruhestand. Ein Drittel aller Neurentnerinnen war bereits zuvor arbeitslos oder früh verrentet. Und die Rente, wenn jemand direkt vom Job in die Rente kommt, dann ist die Durchschnittsrente, ich nehme jetzt ein Beispiel von einer Dame, die hat 34 Jahre gearbeitet, hat zwei Kinder großgezogen, hat eine Rente von 1040 Euro Rente mit Miete, Strom und so weiter, ihr bleibt 260 Euro zum Leben. Und das kann es nicht sein. Ich denke, wenn Leistungsträger in unserem Volk gearbeitet haben, dann muss auch eine Rente herauskommen, wo man wirklich einigermaßen leben kann. Mhm. Teilhabe im gesellschaftlichen Leben, null, Urlaub null, ja.
Nun sagen viele Leute, von der gesetzlichen Rente wirst du eh nicht mehr allein leben können. Du musst also irgendwie dich privat noch absichern. Die Frage ist, Frau Hinsinger, glauben Sie noch, dass die gesetzliche Rente für irgendjemanden nur die gesetzliche Rente ausreichen wird?
Ja, sicher, für einige reicht sie sicher aus. Ich meine, wir haben 13,7% der Rentner, die über 1500 Euro haben und davon lediglich 400 Rentner eine Höchstrente von 2400 Euro. Aber die private Zusatzversicherungen, die können sich halt viele nicht leisten. Das ist der große...
Da sehe ich es also ein bisschen anders.
Mhm, Herr Schnabel, bitte.
Gerade Geringverdiener können ja relativ einfach über Riester zusätzliche Altersvorsorgeansprüche aufbauen. Der Mindestbeitrag beträgt ja nur 5 Euro dann in diesem Fall pro Monat. Und das ist also weniger als eine Schachtel Zigarette. Das kann man aufbringen. Es gibt dann sehr hohe Zuschüsse, Zulagen, die dazu führen, wie auch die gesetzliche Rentenversicherung selber ausführt, dass man bis zu 90% der Beiträge erstattet bekommt.
Haben Sie denn mal ausgerechnet, was das für die Rente bedeutet, wenn jeder 5 Euro zurücklegt?
Das sind ja nicht 5 Euro. Der Staat beteiligt sich bei Geringverdienern ja in erheblichem Maße. Und da kommen also leicht 150 oder 200 Euro zusätzliche Rente hinzu, auch bei Geringverdienern. Auf eine ganz lange Sicht natürlich gesehen. Wir reden ja hier über langfristiges Ansparen, das über 40 Jahre geht. Und das ist schon Das ist nicht viel, aber das ist für Leute an der Geringverdienerschwelle oder an der Armutsrisikoschwelle, ist das schon ein Unterschied, ob ich 100 Euro mehr oder weniger habe.
Frau Hensinger, was sagst du? Ja, bitte.
Das ist richtig, aber es ist so, dass die dann meist, wenn sie in die Grundsicherung reinfallen,
genau.
Dann wird es wieder abgezogen.
Da haben Sie völlig recht und das ist ein Problem.
Ein großes Problem, ja.
Darüber reden wir seit Jahren und es geht nicht vorwärts. Ich habe das Gefühl, dass bei der nächsten Rentenreform das auch angepackt wird, dass das nicht angerechnet wird.
Gut, bleiben wir mal bei Andrea Nahles. Die ist ja vor die Presse getreten, beziehungsweise vor die Parteien und hat ihr Rentenkonzept vorgelegt. Frau Pepping, ist sie eigentlich gescheitert oder kann man sagen, sie hat einen halben Sieg errungen?
Sie selber sagte, sie hätte mit ihrem Paket das umfassendste Programm gegen Altersarmut überhaupt jemals vorgelegt. Also an Selbstbewusstsein hat es Andrea Nahles ja noch nie gemangelt, an Kampfeslust auch nicht. Also sie war mit dem Ergebnis überaus zufrieden. Andere Leute wiederum haben gesagt, das war nur ein Reformchen, was sie da vorgelegt hat am vergangenen Freitag, nachdem sie das ja monatelang zusammen mit den Gewerkschaften, zusammen mit den Unternehmen eben in Diskussionsrunden vorbereitet hatte. Sie war damit sehr zufrieden, aber es gibt selbstverständlich auch Kritik. Eine der Kritikpunkte lautet, dass das Ganze nicht dauerhaft finanzierbar sei, zu teuer sei und auch weiterhin zu sehr auf das Gießkannenprinzip setze, anstatt eben ganz gezielt diejenigen zu fördern, die zu den Risikogruppen gehören bei der Altersarmut. Also zum Beispiel Leute, die längere Zeit arbeitslos gewesen sind oder Erwerbsgeminderte, eine ganz große Risikogruppe, da was zu tun. Also zu viel Gießkanne, zu wenig gezielte Förderung.
Wir können ja gleich mal über diese Eckpunkte reden, was Rentenniveau angeht und was Beitrag angeht. Vorher Oliver Wirtgen aus Bergisch Gladbach. Guten Abend, Herr Wirtgen.
Ja, einen schönen guten Abend. Also ich kann mich immer über so eine Diskussion eigentlich aufregen. Ich weiß selber nicht, wie es bei mir aussehen wird, wenn ich in Rente gehe. Allerdings habe ich mir immer diese fundamentale Frage gestellt. Wieso kann man es in der Gesellschaft nicht so einrichten, dass im Grunde jeder, der irgendwann ein Rentenalter erreicht, dass er dann auch genügend finanzielle Mittel hat, um ein würdiges Leben zu führen? Mit welcher Art und Weise, dass man auch immer dieses bewerkstelligen würde? Es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Konzepte, aber ich habe eher den Eindruck, dass für viele Projekte, abenteuerliche Projekte teilweise Geld vorhanden ist, aber um den Menschen ein würdiges Leben zu gestalten, das fehlt. Es sind ja nicht nur, wie gerade Ihre Studie gestern angesprochen haben, beispielsweise Leute, die Erwerbsminderungsrente bekommen. Es sind ja auch Langzeitarbeitslose, es sind Personen, die geringfügig verdienen. Es ist ein sehr, sehr großer Teil. Ich frage mich, wie sollen all die Menschen und gerade dieser Bereich, der wird ja noch größer in einigen Jahren. Also es ist jetzt ein kleiner Bereich, wo man sagt, die sind von Altersarmut betroffen, aber in 20 Jahren, in 30 Jahren. Und Kommentar von, ich glaube, das war von der Firma Siemens, das war ein Manager, der gesprochen hatte, ich weiß nicht, ob es jetzt der Chef selber war, der sagte auch, es wird in absehbarer Zeit so sein, dass Menschen einfach von den Maschinen ersetzt werden, von Computern ersetzt werden. Das heißt, im Endeffekt haben wir so ein Phänomen wie mein rechter Platz ist frei. Also irgendjemand wird sich nicht auf den Stuhl setzen, das ist einfach so. Und er sagte auch, man muss im Grunde auch dafür sorgen, dass jeder ein würdiges Leben führt und das ist auch eigentlich meine Sicht.
Ja, Herr Wettgen, haben Sie denn eine praktische Idee? Ich meine, da gab es den Begriff von der Arbeitsministerin, die gesetzliche Solidarrente. Haben Sie so eine Idee, jeder soll eine Grundrente bekommen, egal wie viel er gearbeitet hat?
Genauso sehe ich das, also wie Sie es jetzt gerade zuletzt formuliert haben. Also jeder soll eine Grundrente bekommen, egal wie viel er gearbeitet hat. Ich meine, dieses Solidarprinzip sehen wir ja auch in anderen Projekten und wo ich mir dann einfach vorstellen kann, jeder ist ja Teil dieser Gesellschaft. Der eine hat sich mehr eingebracht, der andere weniger.
Mhm. Fangen wir mal Frau Hensinger vom Sozialverband VdK. Ist das für Sie auch ein Modell, Frau Hensinger, dass man sagt, jeder bekommt, wir sind jetzt schon visionär unterwegs, aber wir kommen gleich zur Realität zurück. Ist das eine Idee, wie Herr Wirtgen das beschreibt, jeder kriegt eine garantierte Grundrente, von der er auf jeden Fall leben kann? Klammern wir mal die Finanzierung im Moment mal aus.
Es soll zumindest eine Mindestrente geben. Jeder, der gearbeitet hat, soll zumindest eine Mindestrente bekommen. Und ob generell die Rente, jeder, der wenig oder viel gearbeitet hat, die gleiche Rente kommt, das ist wieder ein ganz anderes Thema, würde ich sagen. Mhm. Ja.
Herr Schnabel, Sie sind der Rentenexperte. Ist so eine Idee praktikabel, / finanzierbar?
Diese Ideen, die müssen natürlich konkretisiert werden. Es ist immer die Frage, was verstehen wir dann unter so einer Grundsicherung oder unter einer Mindestrente? Genau. Wir haben eine Grundsicherung und nach den Buchstaben des Gesetzes soll die soziokulturelle Teilhabe aller Menschen sichern.
Jetzt können wir mal kurz in Summen reden, Frau Hinsinger. Sie wissen das. Was ist die Grundversorgung?
Die Grundsicherung, die geht bis 725 Euro. Wenn jemand also drunter eine Rente hat, dann wird es aufgestockt auf die Grundsicherung. Und
Was muss derjenige davon bezahlen? Von den 725 Euro, Frau Hinsinger?
Das ist die Grundsicherung, die zusätzlich bekommt, dass er mit auch bis 725 Euro, wenn er zum Beispiel nur eine Rente hat von 500 Euro, dann kriegt er eine Grundsicherung, dass sie bis 725 Euro steigt. Ja, das ist die Grundsicherung im Grunde genommen.
Das hängt auch noch ein bisschen von der Miete ab. Es gibt ja
auch noch,
die Miete. In München würde man etwas mehr bekommen.
Ja.
Und es sind aber Gott sei Dank bisher nur 3% der Rentner, die in der Grundsicherung drin sind, im Gegensatz zu 15% der Kinder. Das müssen wir auch sehen. Wir dürfen jetzt hier nicht sozusagen die falsche Front aufmachen. Ja. Das ist im Moment noch nicht das drängende Problem.
Mhm. Roswitha Söchting aus Braunschweig. Guten Abend, Frau Söchting.
Ja, guten Abend, Herr Burmann, und guten Abend in die Runde. Ich bin 70, ich bekomme Rente. Ich habe in meinem Leben, also mal mit 14 Jahren, angefangen zu arbeiten, nach meinem Volksschulabschluss, und habe in etwa verdient pro 0,3 Rentenpunkte, das ist nicht sehr viel. Hätte ich nicht neben der Arbeit immer noch studiert und Schulen besucht, dann wäre ich Stenotypistin geblieben, auf Sozialhilfe angewiesen. Jetzt kriege ich eine Rente nach 48 Jahren und 11 Monaten Einzahlung, die ich durchgängig gearbeitet habe, von 1.290 Euro netto. Mhm. Ich finde, für 48 Jahre und 11 Monate ist das eigentlich sehr wenig. Ich habe noch eine Zusatzversicherung, das ist auch noch ein bisschen, aber damit kann ich mein Leben nicht finanzieren. Das heißt, ich kriege ab morgen wieder einen neuen Arbeitsvertrag in einer Schule und unterrichte dann jede Woche 9 Stunden extra.
Um dann noch ein bisschen was dazu zu verdienen.
Ja, das muss ich.
Frau Söchtig, ich würde gerne das, was Sie gesagt haben, Sie haben 48 Jahre gearbeitet. Was war die Rentensumme, die dann rausgekommen ist?
1.290. Und ich bin dafür, dass alle Selbstständigen, Beamten und in die Rentenversicherung einzahlen, auch Parlamentarier.
Machen wir gleich. Ich würde gerne Frau Hinsinger fragen vom VdK. Nehmen wir mal den Fall von Frau Söchting und denken mal ein paar Jahre weiter, nicht an Frau Söchting, aber wenn jemand 48 Jahre gearbeitet hat, wie ist das im Jahre 2030? Was glauben Sie, bekommt er auch immer noch 1.200 Euro?
Ja, das kommt darauf an, wie hoch die Rentenbeiträge sind. Ich meine, die müssten natürlich schon ein bisschen erhöht werden. Die waren ja auch schon mal höher. Und vor allem ist es so, dass die Rentner, die heutigen Rentner, die 1290 bekommen, wirklich einen Kaufkraftverlust haben, eben durch die ganzen Erhöhungen, die es einfach gibt. Ja, das ist klar. Das ist die Frage. Und wir müssen wirklich, was die Armut anbetrifft für die zukünftigen Rentner, da muss wirklich dran gearbeitet werden und da muss auch die Rente nicht abgesenkt werden, sondern sie muss wirklich erhöht werden.
So, jetzt sind wir beim Stichwort Altersarmut angekommen, beim Stichwort Armut. Ja. Dagmar Pepping, welche Rolle spielt der Begriff Altersarmut in diesen Rentenvorschlägen der Arbeitsministerin?
Wie gesagt, sie hat gesagt, ihr Programm sei das umfassendste Programm gegen Altersarmut. Sie hat aber gleichzeitig bei der Vorstellung am Freitag auch betont, dass mit dem Begriff Altersarmut auch teilweise sehr viel Schlagzeilen produziert werden, die nicht angemessen sind. Es gab ja vor einigen Monaten ausgedehnte Medienberichterstattung, wo über die Gefahr von Altersarmut gewarnt wurde, aber wo die Zahlen nicht so richtig gestimmt haben. Und die Basis stimmt, das hat auch gerade ja Herr Professor Schnabel gesagt, momentan 3% der Rentner sind auf die Grundsicherung angewiesen. Das ist ungefähr die Hälfte des Bundesdurchschnittes und bei Kindern ist die Zahl sehr, sehr viel höher. Mhm. Das Thema Altersarmut ist wirklich etwas, was wir jetzt für die kommenden Jahrzehnte genauer ins Auge nehmen müssen. Und das rechne ich auch Andrea Nahles an, dass sie als erste Ministerin den Blick in die Zukunft gewagt hat. Sie hat ja am Wochenende zu Recht gesagt, in ihrer ihrer eigenen Art, in der Sendung bei Anne Will, bis 2030 ist alles supi. Die Frage ist nur, was danach kommt, weil nämlich in den Jahren nach 2030 die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in die Rente eintreten. Und in diese, und sie hat in die Glaskugel geguckt und eben auch Zahlen vorgelegt, wie sich das Rentenniveau, wenn wir nichts tun, entwickeln wird bis zum Jahr 2045, wenn dann eben die Babyboomer in der Rente sind. Und das hat sie als erste Ministerin gemacht. Sie hat das ausrechnen lassen in ihrem Ministerium, hat den Blick in die Glaskugel gemacht und in eine drohende, düstere Zukunft der Rentenfinanzierung gewagt. Und das rechne ich hier an, weil sie wirklich jetzt sagt, wir müssen uns ehrlich machen durch die Bevölkerungsentwicklung und jetzt schon mal erst sozusagen Weichenstellungen vorbereiten. Mhm.
Trotzdem, Professor Schnabel, wird mit dem Begriff Altersarmut Angst geschürt?
Ja, mit Sicherheit. Es ist ja so, dass es auch Berechnungen gibt, wie sich Altersarmut in den nächsten 20, 30 Jahren entwickeln wird. Und es ist klar, dass sie ein Stück weit ansteigen wird. Die Grundsicherungsabhängigkeit wird schätzungsweise von 3% auf 5% steigen. Das ist nicht schön. Aber das ist angesichts der demografischen Belastungen, die wir zu tragen haben und die letztendlich auch auf dem Rücken unserer Kinder und Enkel ausgetragen werden, ist das immer noch mit dem blauen Auge davongekommen. Besser wäre weniger, noch weniger in der Grundsicherung. Dafür muss man dann aber auch die richtigen Mittel einsetzen. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Jetzt hat gerade doch die Koalition beschlossen, dass es eine Verbesserung in der Erwerbsminderungsrente gibt. Und das ist ja ein ganz wichtiger Bereich, der oft zu Armut führt, Erwerbsminderung. Da haben wir ja was draufgelegt und da werden die Leute deutlich mehr Geld bekommen in der Zukunft.
Frau Hinsinger möchte was sagen. Frau Hinsinger, gleich. Ich will kurz nochmal die Telefonnummer sagen. 08000 441 777 und wir reden heute Abend in der Redezeit über die Frage, wie bleibt die Rente bezahlbar und der Streit um die Rentenreform. Frau Hinsinger, ich würde Ihnen auch gerne eine konkrete Frage stellen. Wer aus Ihrer Sicht vom Sozialverband läuft denn tatsächlich Gefahr, in die Altersarmut zu rutschen?
Es sind vor allem die Leute, die nicht bis zum 67. Lebensjahr arbeiten können. Die kommen garantiert zumindest an die Armutsschwelle beziehungsweise in die Armut direkt. Und es schaffen immer weniger Menschen, dass sie bis zur Altersrente arbeiten. Wenn Sie denken, dass nur ein Fünftel der Rentner wechselt von einem sozialversicherten Job in den Ruhestand. Ein Drittel aller Neurentnerinnen war bereits zuvor arbeitslos oder früh verrentet. Und das ist die große Gefahr. Wir haben Leute, die nicht bis zum 67. Jahr arbeiten können. Und wir haben Ausfallzeiten, wenn Mütter Kinder erziehen, dann Pflege kommt auch in der Familie vor und das sind immer wieder Ausfallzeiten. Mhm. Und wenn dann jemand arbeitslos wird und dann in Hartz IV fällt, da würden keine Rentenansprüche abgeleitet und da müsste man auch Verbesserungen machen.
Nehmen wir mal die Geringverdiener, Frau Hinsinger. Wo würden Sie sagen, ab welchem Nettogehalt, was derjenige, diejenige zurzeit verdient, droht ihm Altersarmut?
Ja, in allen Niedrigschwellenberufen eigentlich. Da ist zwar nicht die Krankenschwester dabei, die muss wahrscheinlich früher aufhören, die kann nicht bis 67 arbeiten. Die ist insofern auch bedroht. Aber was niedrigschwellig ist, sind Verkäuferinnen zum Beispiel, ja, die relativ wenig verdienen.
Niedrigschwellig heißt brutto wie viel? Kann man das sagen? Brutto wie viel?
Ich würde sagen, wenn es so brutto vielleicht bei 1.400 denke ich mal, ja. Mhm. Und die Armutsschwelle ist schon bei 917 Euro, wenn jemand rausbekommt, ist jemand, der alleine lebt, ist die Armutsschwelle schon da, ja. Mhm. Und wenn ein Kind unter 6 Jahren ist, dann kann man sagen, bei 1.200 Euro ist die Armutsschwelle. Noch nicht die Armut, aber die Armutsschwelle ist einfach da.
Die Armutsrisikoschwelle.
ja, oder ja. Risikoschwelle, ja. So, ja.
Herr Schnabel, wenn wir das hören, das ist bei 1300, 1400 Euro brutto die Gefahr, die Person, der Mensch Gefahr läuft, in die Altersarmut zu rutschen, dann sind das doch relativ viele, wenn man sich den Arbeitsmarkt gerade bei den Mindestlöhnen oder bei den Minijobs anguckt, da ist doch die Gefahr relativ sowieso groß.
Ja, nee, das würde ich nicht so sehen. Sehr viele der Leute, die Minijobs haben, sind Studenten, Schüler, Rentner. Ja, das sind die größten Gruppen plus Hinzuverdiener, die also diesen Job als Zweitjob machen oder die, sage ich mal, als Hausfrau, ja, nebenher arbeiten. Mhm. Und das ist genau der Punkt, den man nicht aus den Augen verlieren darf. Die meisten Menschen leben in der Rente als Paar zusammen. Und das ist die beste Absicherung gegen Altersarmut. Ja. Wir sehen heute, wer ist arm in der Rente, wer ist in dem Armutsrisiko. Das sind überwiegend Alleinlebende, vor allen Dingen richtig, alleinlebende Frauen, ja, und da ganz besonders die geschiedenen Frauen. Mhm. Also wir haben hier eine Risikogruppe, das sind wirklich immer noch die geschiedenen Frauen, trotz des Versorgungsausgleichs, die ein vielfach höheres, ein fünffach höheres Risiko haben. Mhm. Und da spielen Kinder eine Rolle, die dazu führten, dass der Beruf unterbrochen wurde. Und da brauchen wir natürlich auch Verbesserungen. Und die sind ja auch für die nach 92 geborenen Kinder, sind sie ja da. Da gibt es ja die drei Entgeltpunkte. Das macht eine Menge aus.
Ja. Sie hatten vorhin gesagt, zu Beginn der Sendung, man muss einen Kompromiss finden. Mhm. Frau Pepping, nun hat Andrea Nahles ja das vorgestellt, das Rentenniveau soll nicht unter 46% absinken. Und dazu soll der Beitragssatz nicht über 25% steigen. Wie will sie das denn finanzieren, wenn man bei 46% bleiben möchte?
Ja, sie hat gesagt, über Steuern. Ich muss noch mal dazu sagen, damit wir auch mal hier ein bisschen die Zahlen auf den Tisch legen. Momentan fließen schon 80 Milliarden Euro pro Jahr aus Steuergeldern, aus der Kasse von Wolfgang Schäuble in die Rente. 80 Milliarden, das soll in den nächsten Jahren sogar auf 100 Milliarden einsteigen. Das ist schon mal das, was aus Steuermitteln da reinfließt. Langfristig, mittelfristig wird das wahrscheinlich steigen. Und da hat Andrea Nahles jetzt am Freitag vorgeschlagen, eine sogenannte Demografie-Reserve ungefähr. Am Anfang sagte sie, einen Demografiezuschuss, Verzeihung.
Steuerfinanziert nennt sie das.
Steuerfinanziert. Mhm. Am Anfang, so ab 2030, wären das nochmal 4,2 Milliarden Euro im Jahr. Ab 45, wie gesagt, wenn die Babyboomer in der Rente sind, wären das fast 8 bis 9 Milliarden Euro. Und das sagt sie, müssen wir uns darüber unterhalten, was ist uns eine gute Rente wert? Und das muss zunehmend aus Steuergeldern bezahlt werden. Und der andere Vorschlag war eben, Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung aufzunehmen. Jedenfalls diejenigen, die nicht durch Versorgungswerke oder andere Dinge versorgt sind. Und da erhofft sie sich eben auch weitere Einnahmen bei den Beitragszahlern.
Bleiben wir erst einmal bei dem sogenannten steuerfinanzierten Demografiezuschuss, wie sie das nennt. Frau Hinsinger, halten Sie das für einen guten Weg, dass es steuerfinanziert wird?
Ja, in jedem Falle, vor allem die Mütterrente. Ich meine, das ist ja eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wenn die Kinder entsprechend mit berücksichtigt werden. Da profitieren ja alle, ob die jetzt reinzahlen, ob es jetzt Ärzte sind oder Richter oder Anwälte. Das ist also nicht nur, das muss in jedem Fall über die Steuer gehen. Ja.
Herr Schnabel, was denken Sie als Rentenexperte, was heißt das eigentlich für die Rentenversicherung, wenn immer mehr Steuergelder da hineinfließen? Ist das eigentlich ein Signal dafür, dass diese Versicherung nicht mehr funktioniert?
Nein, das würde ich nicht sagen. Die Steuerzuschüsse werden ja einfach verwendet, um den Beitragssatz optisch niedrig zu halten. Ja. Der Beitragssatz ist knapp unter 19%.
Zurzeit, ja.
Ja, zurzeit knapp unter 19%. Und ein Drittel der gesamten Ausgaben kommen ja schon aus dem Bundeszuschuss. Das heißt, der Steuerzahler, der Beamte, der Selbstständige, der Arzt, die zahlen ja heute schon einen großen Teil der Rente der Versicherten mit. Das darf man ja nicht vergessen. Und wenn das weiter ausgebaut wird, ja, dann geht uns die Beitragsbezogenheit der Rente vollkommen kaputt. Und dann sind wir, fürchte ich, nicht mehr weit von der Einheitsrente entfernt. Das bedeutet, dass dann jeder den gleichen Betrag aus dem Steuerhaushalt irgendwann bekommt.
Warum fürchten Sie das?
Das würde dann eben, wenn wir den Bundeszuschuss immer weiter ausbauen und die Steuerfinanzierung zur Regel machen, und zwar auch noch von, von ganz normalen, regulären Rentenausgaben, dann bewegen wir uns langsam hin zu einem steuerfinanzierten System, das dann die Beitragsäquivalenz irgendwann opfern würde. Das ist meine Sorge und das muss die Sorge der jungen Leute sein, die heute einzahlen. Deshalb warne ich davor, in diese Steuerfinanzierung noch weiter hineinzugehen. Gerade um ein höheres allgemeines Rentenniveau zu finanzieren, darf man nicht auf Steuermittel setzen, sondern das muss äquivalent aus den Beiträgen der Versicherten geleistet werden.
Das bedeutet, der Beitragssatz soll nicht über 25% steigen. Frau Peppling, Sie korrigieren mich, wenn ich was falsch erzähle. Das war die Idee von Frau Nahles. 25% ist eine Menge. Da gibt es dann schon wieder Einspruch von wegen, das sei dann Gift für den Arbeitsmarkt, sagt Herr Seehofer aus Bayern. Was sagt Frau Nahles dazu?
Wobei ich das ehrlich gesagt auch amüsant finde von Horst Seehofer, der vor wenigen Monaten ganz vorne an der Spitze der Bewegung stand und sagte, der Beitragssatz, das Rentenniveau muss stabil bleiben. Er hat nie gesagt, wie er das finanzieren will, er hat nur gesagt, es muss stabil bleiben. Jetzt auf einmal legt Andrea Nahles von der SPD Vorschläge vor und er sagt, ich weiß nicht, wie sie das finanzieren will. Also es ist eine wirklich sehr schöne Pirouette, die Horst Seehofer da hingelegt hat. Das Gleiche muss man noch, was ich noch sagen wollte, Thema Mütterrente, das hatte gerade Frau Hinsinger angesprochen. Aus Beitragsgeldern bezahlt, nicht aus Steuergeldern. Und da plant die CSU für den nächsten Bundestagswahlkampf nochmal die Leistung auszuweiten. Würde auch nochmal 6 Milliarden Euro kosten, müssten die Beitragszahler zahlen. Obwohl hier in Berlin alle der Meinung sind, dass das aus Steuergeldern bezahlt werden muss als gesamtgesellschaftliche Ausgabe.
Richtig.
Bleiben wir nochmal bei den 25% Beitragssatz, abgesehen von Seehofers Pirouetten, wie Sie das nennen, Frau Pepping. Herr Schnabel, ist das denn tatsächlich, inwieweit wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt aus, Ihrer Meinung nach, wenn wir beim 25% Beitragssatz sind?
Ja, das wird den Nettolohn deutlich senken. Das heißt, wenn wir sagen, es sind ja 6 Prozentpunkte mehr, da reden wir beim Durchschnittsverdiener über eine Größenordnung von ungefähr 150 bis 200 Euro, die er weniger in der Tasche hat. Mhm. Oder die Löhne müssen steigen. Das wäre dann aber für die Wettbewerbsfähigkeit ein Problem und würde zulasten von Arbeitsplätzen gehen. Also wir können weder an der Beitragsschraube noch an der Steuerschraube beliebig viel drehen.
Nun könnte man sagen, man nimmt die Arbeitgeber mit ins Boot und die sagen, wir müssen dazu auch was beitragen.
Dann sind es ja auch Kosten. Das ist ja, ich meine, das ändert ja an der Sache nichts. Der Beitragssatz wird ja insgesamt, geht ja von dem Gesamtlohn ab. Dass wir, ob jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber direkt belastet werden, macht ja keinen Unterschied im Grunde.
Frau Hinsinger, was sagen Sie zu dem Argument, ja, dann müssen die Löhne steigen, aber dann wird der Wettbewerb darunter leiden. Also kann man da nicht ran bis zu 25% gehen?
Ja, aber wenn die Armut um sich greift und hernach über die Grundsicherung, über die Steuergelder dann nachgeschustert werden muss, ich meine, dann ist doch besser, man schaut vorher, dass die Leute eben entsprechende Rente bekommen, beziehungsweise dass die Grundsicherung dann nicht so greifen muss.
Ja gut, aber wenn ich da vielleicht noch was zu sagen darf, um Armut zu verhindern, müssen wir nicht mit der Gießkanne allen deutlich mehr geben. Wir müssen dann nicht die Mittelschicht der Rentner auch noch bedenken und das allgemeine Rentenniveau anpassen, sondern für eine Armutsbekämpfung müssen wir ganz gezielt eingreifen. Und da gibt es einige Mittel, die noch möglich sind, die man noch ergreifen könnte.
Wollen Sie noch was sagen, Frau Hinsinger? Sonst würde ich ganz schnell.
Ich würde gern noch schnell sagen, dass die Menschen wirklich bis zum hohen Alter schaffen können, bis 67 arbeiten können. Da muss natürlich auch die Betriebe mit der Reha und das alles muss sehr viel intensiver bewirtschaftet werden, damit man dann wirklich gesunde Leute haben, die bis 67 dann tatsächlich arbeiten können.
Alois Bayer aus Hamburg. Guten Abend, Herr Bayer.
Guten Abend.
Wie alt sind Sie?
57.
Können Sie sich vorstellen, bis 67 zu arbeiten?
Manchmal ja, manchmal nicht.
Geht mir genauso.
Wann ist denn manchmal nicht?
Wenn man älter wird, das muss ich jetzt ja leider selber erleben, tut es mir manchmal an der einen oder anderen Stelle des Körpers ein bisschen weh. Und das sind dann so die Tage, wo ich es mir ja nicht so vorstellen kann.
Mögen Sie uns sagen, was Sie beruflich machen?
Ich arbeite als ich habe studiert, Ingenieur und arbeite in der Entwicklungsabteilung einer Medizingerätefirma.
Gut, warum haben Sie zum Telefon gegriffen? Was ist Ihr Anliegen, Ihre Meinung?
Ja, einen der Punkte, wo ich nochmal darauf eingehen wollte, der wurde jetzt ja nun schon gerade mehrmals diskutiert, nämlich Mütterrente und wie soll es, wenn es denn kommen sollte, finanziert werden. Also da ist mein ganz klares Plädoyer dafür, das ist eine Sache, die betrifft nicht nur die Beitragszahler, sondern alle. Und wenn der Herr oder die Partei aus dem Süden Deutschlands das möchte, dann soll es doch bitte über Steuern finanziert werden. Mhm. Ein weiterer Punkt, der so in den letzten Wochen oder Monaten mal in der Diskussion war, ist Angleichung der Ost-West-Renten. Auch das ist aus meiner Sicht eine Sache, die müssen alle bezahlen und nicht nur die Beitragszahler in die Rentenversicherung, also sprich Steuerfinanzierung. Und einen dritten Punkt hatte ich auf dem Zettel, der wurde auch schon mal kurz andiskutiert, aber ging dann irgendwie ganz schnell wieder unter und deshalb würde ich das gerne nochmal ansprechen. Also ein Anruf hat das ja schon gesagt, wir stehen an der Wende zum Roboterzeitalter. Also es werden in den nächsten Jahren viele, viele Jobs von Maschinen, also Robotern gemacht werden. Wie viel das dann werden und wie viel Arbeitsplätze neu entstehen, das weiß ja heute keiner. Aber es könnte ja durchaus sein, dass in der Summe viel weniger neu entstehen als wegfallen. Und wer bezahlt dann die Rente? Also wir müssen uns auch diese Gedanken machen, finde ich, dass wir... Wenn das denn so kommt, dass viel mehr Leute durch Roboter arbeitslos werden, weil Jobs geschaffen werden,
Herr Bayer, das ist ein interessanter Gedanke. Herr Schnabel, Sie sind Rentenexperte. Kann man das prognostizieren, wenn wir mehr an Roboterarbeiter denken oder an weniger Arbeit von Menschenhand? Was bedeutet das eigentlich? Heißt das, der Roboter muss Rente zahlen, beziehungsweise der Arbeitgeber, der diese Maschine einsetzt, muss irgendwas abführen, weil er eine menschliche Arbeitskraft durch eine Maschine ersetzt hat?
Also zunächst mal ist doch ganz klar die Frage, werden denn nicht wieder an anderer Stelle Arbeitsplätze auftreten, neu geschaffen? Wir haben doch technischen Fortschritt nicht erst seit heute und nicht erst in der Zukunft, sondern seit 200 Jahren. Da gab es die Maschinenstürmer, da gab es Leute, die hatten Angst davor, dass die Webstühle Arbeit überflüssig machen. Natürlich gab es da Veränderungen, aber da sind auch wieder ganz neue Dinge entstanden. Und bisher ist der technische Fortschritt nicht dazu angetan gewesen, Arbeitsplätze insgesamt zu vernichten, sondern sind immer wieder neue Arbeitsplätze in neuen Feldern entstanden. Und deshalb würde ich mir da wirklich keine Gedanken machen. Bisher gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür. Wir haben im Moment Rekordbeschäftigung in Deutschland. Wir haben eine extrem niedrige Arbeitslosigkeit. Und die technologischen Veränderungen, die wir bekommen werden, die werden vieles einfacher machen, die werden viele körperliche Arbeit ersetzen und dafür wird es auch was Neues geben. Mhm.
Frau Hinsinger, da bin ich ganz sicher. Frau Hinsinger, sehen Sie das auch so optimistisch?
Ja, wir müssen vor allem, wenn die Arbeit anspruchsvoller wird, gerade in der Technik, müssen wir schauen, dass wir wirklich jeden Schüler, dass der einen Abschluss macht, dass wir eine gute Bildung haben für unsere Jugendlichen, damit sie mit dem Fortschritt mithalten können.
Peter Kindl aus Hamburg, guten Abend, Herr Kindl.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Wie alt sind Sie?
Ich bin 69 Jahre alt.
Dann müssen Sie nicht mehr arbeiten.
Ja, ich arbeite trotzdem noch, und zwar für meine frühere Firma. Mhm. Einige Aufträge kriege ich, die ich dann erledige. Ich habe auch ich hätte nur arbeiten müssen bis 65. Ich habe freiwillig bis 67 gearbeitet und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht einfach. Ich bin Pendler gewesen, täglich 250 Kilometer musste ich fahren und das ist ganz schön happig. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist und für alles selbst sorgen muss, auch zu Hause. Ne?
Kommen Sie denn heute mit Ihrer Rente zurecht?
Nein, eigentlich ist sie nicht schlecht. Ich bekomme netto ungefähr dasselbe wie eine der Vorrednerinnen, ja, um die 1300 Euro. Mhm. Aber was daran knappert, das ist die Miete.
Mhm. Ja.
Nein, da wird das Haus dann mal schnell saniert und nochmal saniert und dann werden immer 11% drauf getan und man behält dann wenig vom Netto übrig. Mhm.
Herr Schnabel, das ist interessant, was Herr Kindl erzählt. Wir reden ja heute über Werte, von denen wir gar nicht wissen, was diese Werte im Jahre 2030, ich gehe noch eins weiter, 2040 eigentlich für eine Gegenleistung bringen. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir heute an Rente berechnen, die Miete nicht mehr bezahlen kann? Oder wenn die Wertsteigerung eine ganz andere ist?
Bisher haben wir ja den Inflationsausgleich im Großen und Ganzen hinbekommen, in den letzten 20 Jahren trotz Wiedervereinigung. Ja, das muss man ja auch sehen. Was haben wir für Lasten stemmen müssen mit der deutschen Wiedervereinigung, auch im Rentensystem? Das hat bisher immer funktioniert. Und dieses Rentenniveau, über das wir reden, ja, über das immer geredet wird, das ist ein relatives Niveau. Das bedeutet immer im Prozentsatz an den Nettolöhnen. Mhm. Ja. Wenn die Nettolöhne weniger steigen, dann steigt das allgemeine Wohlfahrtsniveau eben langsamer, dann haben aber alle weniger. Und wir reden immer nur über dieses relative Rentenniveau. Dass das absolute Rentenniveau, auch das Kaufkraftbereinigte, zurückgeht, das ist ganz sehr unwahrscheinlich. Solange unsere Wirtschaft wächst, ja, solange wir höhere Löhne haben, werden auch die Renten steigen. Und werden auch einen Ausgleich für die Teuerung, die wir im Moment ja überhaupt nicht haben. Ne?
Wenn das nicht der Fall ist, wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, was passiert dann?
Wenn die Wirtschaft nicht mehr wachsen würde, das haben wir ja eigentlich bisher noch nicht beobachten können. Also dafür gibt es gar keine Beispiele.
Aber wir müssen man muss ja damit rechnen.
Wieso? Ja gut, wenn es so wäre, dann würde das an der Rentenproblematik eigentlich nichts Nennenswertes ändern. Dann würden eben auch wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann werden auch die Preise vermutlich nicht mehr steigen, dann werden auch die Mieten nicht mehr steigen, weil dann einfach die Nachfrage auch zu gering ausfällt.
Mhm. Ja. Markus Schmidt aus Osterode, guten Abend, Herr Schmidt.
Schönen guten Abend.
Sie klingen wie Mitte 50, kann das sein?
Nein, überhaupt nicht. 28.
Sehr schön.
Ja,
gut.
Und zwar wollte ich einfach mal fragen, wie dieser Unterschied jetzt ist. Ich bin 28, habe zwei Kinder. Und ich habe einen Arbeitskollegen, der ist auch 28 und der hat zum Beispiel gar kein Kind. Wie wirkt sich das später mal aus auf die Rente? Kriegt er später mal dasselbe wie ich oder wie groß ist da der Unterschied?
Jetzt machen wir hier eine Beratungssendung, Herr Schmidt. Aber Sie kriegen...
Aber weil
sechs Entgeltpunkte.
Das Rentensystem, das funktioniert ja auch eigentlich nur, wenn da ja auch Kinder nachkommen, oder nicht?
Ja,
Herr Schnabel.
Und wenn ich jetzt keine Kinder mache, dann...
Also Sie werden
später kein Steuerzahler, ne?
Sie kriegen Gott sei Dank ja keine Kinder, sondern das hat eine Frau für Sie gemacht. Ja. Und standardmäßig werden die Entgeltpunkte zugeordnet der Frau. Das heißt, Ihre Frau, die Mutter ihrer Kinder, ja, die hat sechs Entgeltpunkte gutgeschrieben bekommen. Das sind nach heutigen Zahlen ungefähr 200 Euro Rente, 180 Euro Rente. Das wird also honoriert, das verlangt auch das Verfassungsgericht. Man kann darüber reden, ob man das erhöhen will. Aber im Moment sind wir nur bei diesen drei Punkten.
Also Herr Schmidt, Sie können da nicht von profitieren. Sie sind 28 Jahre alt. Machen Sie sich denn Gedanken über Ihre Rente?
Ja klar, deswegen rufe ich ja auch an. Ne? Mhm. Aber dann ist es doch eigentlich so, wenn ich jetzt verheiratet bin, ich habe zwei Kinder und da ist einer Single und wir zahlen doch eigentlich dieselben Beiträge ein, oder?
Ja, aber Sie kriegen ja 200 Euro mehr Rente. Sie sind ja mit Ihrer Frau zusammen. Nee, wenn Sie sich scheiden lassen, dann wird es aufgeteilt, brüderlich, schwesterlich.
So, Herr Schmidt, jetzt haben Sie eine Menge gekriegt in dieser Sendung. Jetzt können Sie heute Abend knobeln, wie Sie Ihr Leben gestalten.
Ja, aber ich meine jetzt zum Beispiel, dass so Kinderlose, dass die eventuell einfach einen größeren Steuerteil beitragen müssten, weil die ja für die Nachhaltigkeit dieses Rentensystems gar nichts tun.
Mhm. Herr Schnabel, klären Sie Herrn Schmidt kurz auf, wie das ist, der Vergleich zwischen Kinderlosen und die Kinder haben. Jetzt kommen wir aber ganz groß in die Steuerproblematik.
Also ich gehe mal davon aus, dass Ihr Kollege, der Single ist, deutlich mehr Steuern zahlt als Sie. Von daher gibt es da schon einen Familienleistungsausgleich in unserem Steuersystem. Sie bekommen Kindergeld oder Kinderfreibeträge, die können sogar mehr wert sein. Also der Staat tut da einiges für seine Familien. Und das liegt immer im Auge des Betrachters, ist das zu viel oder zu wenig? Das ist immer eine Frage. Die müssen dann die Politiker entscheiden.
Herr Schmidt, soweit?
Ja, alles gut.
Gut, einen schönen Abend. Norbert Blüm hat gesagt, die Jungen müssen mehr bezahlen, alles andere wäre eine Lüge. Dagmar Pepping, schließt sich Frau Nahles diesem Satz an, die Jungen müssen mehr bezahlen, alles andere wäre eine Lüge?
Sie hat es so wortwörtlich nicht gesagt, aber ich glaube, das ist eine der unumstößlichen Realitäten. Eben dadurch, dass sich die Bevölkerung so verändert wie beschrieben, dass eben in Zukunft nur noch auf einen Rentner zwei Beitragszahler kommen. Momentan kommen auf einen Rentner drei Beitragszahler, wird das so sein. Aber sie sagt, das, was sie vorgeschlagen hat, sei finanzierbar, sei verantwortbar. Und ihr gehe es insbesondere darum, jetzt reinen Tisch zu machen und der jungen Generation, wie zum Beispiel gerade Herrn Schmidt mit 28 Jahren, zu sagen, was er, wenn ihr da, er dann irgendwann in Rente kommt, erwarten kann und damit er dann gegebenenfalls auch Schritte gehen kann bei privater Vorsorge oder jetzt wird ja auch einiges überlegt, bei der betrieblichen Altersvorsorge etwas zu machen, das auszuweiten, das attraktiver zu machen, damit man eben sozusagen auf allen drei Säulen Alterseinkünfte hat, gesetzliche Rentenversicherung, private Vorsorge, Stichwort Riester. Und dann eben die betriebliche Altersvorsorge. Also da versucht man auf allen drei Wegen etwas zu stärken, damit man eben im Alter auch davon würdevoll leben kann.
Herr Schnabel, als Rentenexperte, der Satz, die Jungen müssen mehr bezahlen, alles andere wäre eine Lüge. Heißt das, da hört die Generationengerechtigkeit dann auf an dem Punkt?
Nein, aber Blüm rennt ja hier offene Türen ein. Wir wissen das schon seit Jahrzehnten und nicht erst seit gestern, dass die Belastung der Jüngeren steigt, dass also wir nur mit höheren Beiträgen das Rentensystem insgesamt finanzieren können. Mhm. Es ist jetzt die Frage, werden die Rentenbeiträge, wird der Beitragssatz von heute knapp 19%, unter 19%, auf 23% steigen oder lassen wir ihn auf 25%? Dass es steigen wird, ist doch völlig klar. Und die große Diskussion, die Frage zwischen Frau Nahles und den anderen Teilen der Regierung wird sein, wo einigen wir uns? Und sie hatten ein Paket auf den Tisch gelegt, darüber muss jetzt geredet werden. Und der eine sagt 46% und der andere sagt vielleicht 43% und der eine sagt Steuern und der andere so. Da wird es dann einen Kompromiss geben, an dessen Ende etwas herauskommen wird, was irgendwie eine doppelte Haltlinie sein wird.
Und eine weitere Stellschraube, wenn ich kurz einschreiten darf, ist eben auch das Renteneintrittsalter. Mhm. Und wenn man auch hört, Wolfgang Schäuble sagt, wir müssen auf das Alter 70 gehen. Auch die Bundesbank schlägt etwas vor. Es gibt hier jetzt Vorschläge, sozusagen eine Kopplung zu machen, dadurch, dass die Lebenserwartung steigt und die Rentner eben auch länger Renten beziehen, dass man da jetzt ein Modell findet, zum Beispiel, wenn man jetzt 3 Jahre statistisch gesehen länger lebt, dass man dann ein Jahr länger arbeiten muss. Da gibt es Vorschläge von Rentenexperten. Also das wird mittelfristig, wenn man ehrlich ist, auch auf die jüngere Generation zukommen, dass es eben mit 67 nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass man in Schritten vermutlich länger arbeiten muss, um das Ganze finanzierbar zu halten und damit die Beiträge eben nicht ins Uferlose steigen.
Frau Hinsinger, ich will noch kurz Ihnen die Gelegenheit geben vom Sozialverband VdK. Sie fordern natürlich nicht ein Rentenniveau von 46 oder von 48, sondern Sie sagen, was wollen Sie?
Es sollte auf 50 steigen mit der Zeit und zwar in peu à peu.
Ja, und wie hoch soll dann der Beitragssatz sein, um das finanzieren zu können?
Ja, der kann dann schon bei 2,5% liegen, ja.
Mhm. Wird deutlich höher liegen. Das wissen wir ja heute schon.
Wie hoch denn?
Dann geht es Richtung 30%.
Richtung 30. Mhm.
Gut, Jan Eggert, Jan Eggert ist der Erste aus Uetersen. Guten Abend, Herr Eggert.
Guten Abend. Ich bin 38 Jahre alt. Ich habe gerade im Badezimmer angeschaltet und wollte mich unbedingt direkt in diese Diskussion einbringen, da mich das Thema schon seit längerem beschäftigt. Ich bin der Meinung, es kann nicht sein, dass Arbeit schaffen besteuert wird. Und ich rechne da die Sozialversicherung mit zu dem Thema Steuern. Das kann nicht sein, dass jemand belohnt wird dafür, wenn er Arbeitsplätze abbaut und somit nicht mehr in das Sozialsystem einzahlt. Mhm. Wir sollten uns in Zukunft damit anfreunden, oder die Politiker sollten sich in Zukunft damit anfreunden, sich da Gedanken darüber zu machen, wie man das Kapital besteuert, was in der Welt herumgeistert, wie man Konzerne besteuert und wie man Arbeitsplätze besteuert, die abgebaut werden, sprich durch Maschinen ersetzt werden. Das Thema gab es vor 100 Jahren schon, als die Autos die Pferde ersetzt haben. Und es ist heute genauso aktuell, wo ungefähr die Hälfte der Arbeitsplätze bedroht sind durch die Automatisierung des Autofahrens, der Transportbranche, Taxibranche und so weiter. Und da wird es nochmal ganz, ganz große Umbrüche geben. Und da müssen wir dran gehen. Es kann nicht sein, dass junge Unternehmer bestraft werden, wenn sie Arbeitsplätze schaffen, indem sie horrende Umlagen zahlen müssen, Und junge Familien, junge Menschen bestraft werden dadurch, dass sie Arbeit annehmen, weil nämlich die Hälfte oder mehr dann in Zukunft in der Sozialversicherung landen.
Mhm. Herr Eggert, wo Sie die jungen Unternehmer ansprechen, wir haben das vorhin schon angeschnitten, das Thema. Wären Sie denn dafür, dass alle in die Rentenkasse einzahlen sollen? Die Selbstständigen, die von Ihnen genannten jungen Unternehmer, die Bundestagsabgeordneten, also alle samt?
Also wenn man die sogenannten prekär Beschäftigten, beispielsweise die Paketfahrer, die Pakete durch die Gegend fahren als sogenannte Scheinselbstständige, die mit Sicherheit, ja, weil das sind Alleinunternehmer, die quasi lohngedumpt durch die Gegend fahren und nichts zum Leben haben, außer ihre 10 Cent, die sie bei Auslieferung ihres Paketes bekommen, die fallen damit Sicherheit drunter. Ich würde da jetzt nicht den Familienunternehmer sehen, der das Familienunternehmen in der dritten Generation führt und was auf soliden Beinen steht und der selber diverseste sozialversicherungspflichtige Jobs zur Verfügung stellt. Das ist mit Sicherheit anders, aber die Freiberufler, die allein, die IT-Berater, die alleine irgendwo in der Welt rumgeistern, mit Sicherheit, ja.
Was sagt denn Dagmar Pepping, die Arbeitsministerin, dazu? Sie hat den schönen Begriff der Solo-Selbstständigen geschaffen.
Genau.
Genau, Herr Eggert. Das heißt, ist sie dafür, dass man die Selbstständigen dazu bringt, in die Rentenkasse einzuzahlen? Oder sagt sie, das betrifft nur eine gewisse Gruppe von Selbstständigen?
Nein, sie möchte, dass eben die Selbstständigen, die nicht schon eben durch Versorgungswerke, zum Beispiel Architekten, abgesichert sind, eben einzahlen. Das betrifft gerade diese Solo-Selbstständigen, die in der digitalen Welt eben sehr zunehmen, im Netz arbeiten als Clickworker oder auch was auch immer, was es da jetzt mittlerweile gibt. Und sie sagt, mittlerweile sind 3 Millionen Menschen in Deutschland Selbstständige in keiner Weise für das Alter versorgt oder haben keine Vorsorgemaßnahmen getroffen. Und an diese Leute will sie ran, weil die eben nachher häufig in die Grundsicherung fallen und dann aus Steuermitteln sozusagen über Wasser gehalten werden. Sie will sie einbringen und will aber Ausnahmeregelungen machen, gerade für jüngere Leute, für Existenzgründer oder Leute, die erst am Anfang stehen, dass die eben vielleicht weniger einzahlen müssen oder auch eben, dass ihnen nicht sozusagen der Hals zugedreht wird am Anfang, wenn sie in der Existenzgründung sind. Aber sie möchte mittelfristig die Leute reinbringen und eben damit auch das Risiko Altersarmut bei diesen Leuten verringern.
Lionel Pedro aus Hamburg. Herr Pedro, ich gucke mal auf die Uhr. Es ist 9:55, aber das schaffen wir, ne?
Okay, dann versuche ich mich ganz kurz zu fassen.
Gut.
Mein eigentlicher Punkt war, dass die Debatte über die Renten und die Rentenfinanzierung und die Umlage der Renten quasi eine Debatte ist, die zwischen 10 und 15 Jahren geführt wird in Zukunft, vielleicht sogar noch länger. Und dabei wird halt gerne viel über Kommazahlen geschritten und über Prozentzahlen. Während ich denke, dass das eigentlich eine Diskussion ist, die man sich fast schon schenken kann. Denn wenn wir zu dem Punkt kommen, dass vielleicht tatsächlich eine Regelung gefunden ist, ein Kompromiss, der getragen wird, dann, glaube ich, befindet sich die Gesellschaft schon so weit im Umbruch, dass wir uns, glaube ich, von Begriffen wie Rente auch einfach verabschieden müssen, weil das quasi aus einer Gesellschaftsstruktur kommt, die wir gar nicht mehr haben, die wir sogar heute ja schon kaum noch haben.
Woher wissen Sie das? Sie gucken so ein bisschen in die Glaskugel, Herr Pedro?
Naja, ich kann mich noch erinnern, als ich mit sogar 12 oder so meinen ersten Praktikumsplatz besucht habe, mein Vater zu mir sagte, geh doch einfach irgendwo hin und frag die. Und ich dann quasi, glaube ich, 20 Bewerbungen geschrieben habe und ein Bewerbungsgespräch hatte für ein Praktikum. Ich glaube, das zeigt, wie doll die Unterschiede sind in einer Gesellschaft, was den Arbeitsmarkt anbelangt, in nur 30 Jahren.
Gut, Herr Bredow, das bleibt abzuwarten. Wir hatten in der Sendung das auch schon debattiert. Ich würde gerne Herrn Schnabel noch mal fragen zu der Frage, ganz kurz, Herr Schnabel, sind Sie eigentlich dafür, dass alle einzahlen? Nämlich, wir haben Mails bekommen, da schreibt zum Beispiel Andreas Thomsen, er sagt, das ist ein Geburtsfehler der Rentenversicherung, dass nicht alle einzahlen.
Also, hallo?
Hallo, ja, ich höre Sie.
So, wenn wir jetzt die kleinen Selbstständigen einbeziehen und die großen Selbstständigen nicht, dann bekommen wir ein relativ kompliziertes System. Dann müssen wir kontrollieren, wer muss, wer darf. Übrigens dürfen alle im Moment. Ja? Mhm. Es wird ja niemand davon abgehalten. Wenn wir das zu einer Pflicht machen würden, würden wir die kleinen Selbstständigen dazu verpflichten, jetzt einen Teil ihres Einkommens, von dem sie ja nicht viel haben, wie wir immer gehört haben, auch noch opfern müssen. Woher sollen diese Leute diese Leistung tragen? Dann würde das unsere Rentenkasse im Moment entlasten. Und wir würden diese Leute einfach nur ausnutzen, um unsere jetzigen Finanzierungsprobleme zu lösen. Wenn die dann in 30, 40 Jahren vielleicht mal Rente bekommen, ja, dann wird das trotzdem nicht fürs Leben reichen und sie werden trotzdem gegebenenfalls in die Grundsicherung. Also wir haben eine Grundsicherung, die genau für diese Fälle eben auch dann zuständig ist. Und diese Leute haben gar nichts davon, wenn sie, persönlich überhaupt nichts davon, wenn sie einzahlen.
Dagmar Pepping, die letzte Frage geht an Sie. Wie geht denn das nun weiter? Müssen wir uns auf einen Wahlkampf, Sie haben das schon gesagt, das Thema wird vom Wahlkampf sicherlich bedient werden, aber wird es da zu großen, unterschiedlichen Aussagen kommen oder schätzen Sie es so ein, dass es Kompromissbereitschaft geben wird?
Ich glaube, es gibt im Wahlkampf unterschiedliche Konzepte, auch angetrieben durch die Gewerkschaften. Und die Linkspartei wird mit einem Rentenniveau von 53% in den Wahlkampf ziehen und einer Mindestrente von 1030 Euro. Also sehr unterschiedliche Konzepte. Mal schauen, wer jetzt auch bei der Bundestagswahl in einem Jahr vorne liegt und wer dann die Regierung bildet. Aber ich glaube, es wird sehr unterschiedliche Konzepte geben. Aber ich finde, das ist fruchtbar im demokratischen Austausch.
Das werden wir erleben und verfolgen. Sie hören die Musik, das war die Redezeit für heute. Wir haben gefragt, wie bleibt die Rente bezahlbar? Der Streit um die Rentenreform und die Redaktion dieser Sendung hatte Petra Lehnert. Morgen, kann man sagen, stellt sich der NDR, nämlich hier im Studio sitzen dann der NDR-Intendant Lutz Marmor und der Hörfunkdirektor Joachim Knuth. Sie haben die Sendung genannt, der NDR im Dialog. Und der Dialog, das sind Sie. Sie haben morgen die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen zum NDR. Und Sie können uns anrufen 08000 441 777. Den ganzen Tag lang bis 22 Uhr sind die Telefone geschaltet. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Burmann. Ihnen wie immer einen schönen Abend und bis bald. Machen Sie es gut. Tschüss.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.